Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ab Mittwoch ist Fastenzeit. Evangelisch heißt diese Zeit zwar eigentlich Passionszeit. Der Begriff, der uns deutlich macht, dass wir die nächsten 7 Wochen, 6,5 Wochen bewusst uns darauf einlassen wollen, noch einmal wieder den letzten Abschnitt des Weges von Jesus auf dieser Erde zu bedenken, uns vor Augen zu stellen, innerlich mitzugehen. Passionszeit, aber Passionszeit ist eben auch Vorbereitungszeit und darum eine Bußzeit, eine Zeit zum Umkehren, zur Erneuerung. Und darum ist in der christlichen Tradition diese Zeit eben auch immer wieder mit Fasten verbunden worden. Also an diesem Wochenende nochmal so richtig reinhauen und ab Mittwoch sind wir dann diszipliniert. Was haben Sie sich für dieses Jahr vorgenommen? So das typische evangelische Fasten, Verzicht auf Süßigkeiten. Im Vikarskurs hatte ich einen Kollegen, der sagte, ich mache 7 Wochen ohne Marzipankügelchen. Die mochte er nämlich nicht. Oder 7 Wochen ohne Alkohol und herausfinden, ob ich das überhaupt noch kann, 7 Wochen ganz zu verzichten. Die landeskirchliche Fastenaktion in diesem Jahr steht unter dem Thema »So viel du brauchst, Fasten für den Klimaschutz«. Und da kommen Ideen wie achte auf deinen Wasserkonsum, spare Energie, iss mal vegetarisch, geh bewusst mit den digitalen Medien um. Viele gute Ideen. Ziemlich hart finde ich, wenn Leute die Idee haben, ich verzichte jetzt mal 7 Wochen auf Kaffee. Oder wenn man es noch härter mag, 7 Wochen ohne Fernsehen. Kinder hatten immer schon gute Ideen. Ich faste in diesem Jahr mal Schule. Wobei wahrscheinlich, wenn man dies Jahr fragen würde, würden manche sagen, ich faste lieber Digitalunterricht und gehe wieder in die Schule. Wo sie sich sicherlich darauf einigen könnten, wäre 7 Wochen ohne Hausaufgaben. Und außerdem machen wir nicht alle schon seit einiger Zeit Intervallfasten und versuchen mit der Fasten-App Fastik den überflüssigen Kilos jetzt endlich den Kampf anzusagen. Also, Mittwoch geht's los. Und jetzt kommt das Thema auch noch im Gottesdienst. Richtiges und falsches Fasten. Davon redet Jesaja. Ich habe bewusst den Gottesdienst im Titel nicht so genannt, weil ich Angst hatte, dass dann die Einschaltquoten deutlich zurückgehen könnten. Oder hätten Sie Lust gehabt auf einen Gottesdienst, richtiges oder falsches Fasten? Ich nicht. Aber es geht auch nicht einfach nur um das Thema Fasten, sondern es geht um etwas, was darin deutlich werden kann. Und die Leute, die der Predigt von Jesaja zuhören mussten, die hatten sich auch dieses Thema nicht gewünscht für den Gottesdienst. Die hatten eher etwas Ermutigendes erwartet, was Aufbauendes. Sie wollten von Gott endlich Antworten auf ihre Fragen haben. Sie wollten wissen, wie sie sich entscheiden sollten, welches Geschäft sie tätigen sollten oder besser nicht, welche Reise sie wann unternehmen sollten oder doch besser nicht, wie es endlich klappen könnte mit der Partnersuche, welches Auto sie sich jetzt als nächstes kaufen. Und außerdem, Gott, kannst du uns nicht endlich Recht geben gegenüber diesem fiesen Typen? Und kannst du uns nicht endlich Recht verschaffen? Und Gott, kannst du mir nicht endlich auch noch diese schlimme Belastung abnehmen, die ich mit mir rumschleppen muss? Und am besten die andere auch noch. Und so kommen sie zu Gott, und ich habe den Eindruck, sie kommen so, wie wir auch oft zu Gott kommen. Und sie machen dabei vieles richtig. Sie haben sogar noch angefangen zu fasten. Sie kommen zu Gott und sie geben dem, was sie von Gott erbitten, durch Fasten Nachdruck. Sie lassen sich nicht lumpen, sie lassen es sich wirklich etwas kosten. Und wahrscheinlich waren manche vom ganzen Fasten schon ziemlich schlecht gelaunt. Zumindest ist in Vers 4 von Streit die Rede. Aber jetzt noch einmal ein bisschen sortiert. Ein paar Gedanken, was Jesaja uns sagen kann, über richtiges und falsches Fasten, über richtigen und falschen Gottesdienst und wenn wir Gott suchen, wie wir endlich aus den Sackgassen und Fallen wieder herauskommen. Erster Gedanke, ganz viel richtig und doch alles falsch. Und wenn ich den Propheten Jesaja und auch andere Propheten im Alten Testament lese und wahrnehme, da merke ich immer wieder, das war keine einfache Aufgabe, die Gott diesen Männern gab. Und ich möchte nicht mit ihnen tauschen. Keine tolle Aufgabe, die Jesaja hier jetzt wieder hat. Verkünde es aus voller Kehle, laut wie Trompetenklang. Wörtlich steht da wie ein Schofar, wie ein Widderhorn. Halt dich nicht zurück, verkündige meinem Volk seine bösen Taten und halte Jakob seine Sünden vor. Menschen auf ihre Fehler ansprechen, kein schöner Auftrag. Menschen, die eigentlich einen schönen, aufbauenden Gottesdienst erleben wollen. Und jetzt wieder Wasser in den Wein kippen, Salz in die Wunde streuen. Gottes Willen deutlich sagen und den Menschen den Spiegel vorhalten. Und das gerade noch bei Leuten, die jetzt eigentlich so viel richtig machen. Sie befragen mich täglich und wollen meine Wege kennenlernen. Man könnte es beinahe für ein gerechtes Volk halten, das die Wege seines Gottes nicht verlässt. Sie bitten mich um Entscheidungen im Rechtsstreit und wünschen sich, dass Gott sich ihnen naht. Sie fragen wirklich nach Gottes Wegen, nach seinem Willen. So viel gutes Bemühen ist da bei ihnen und so viel Religiosität und so viel Fragen nach Gott. Aber das eine Wort, und es konnte schon beim Vorlesen in der Lesung vorhin uns ins Auge springen, es macht deutlich, wo das Problem liegt. Gott sagt, beinahe, fast richtig. Die nächsten Sätze machen das Problem deutlich, wo es liegt. Sie fragen, wozu fasten wir, wenn du es nicht siehst? Weshalb quälen wir uns, wenn du uns keine Beachtung schenkst? Und sie entlarven sich selbst, weil sie deutlich machen, es geht ihnen letztlich bei der Suche nach Gott gar nicht um Gott, sondern um sich selbst. Und ihre ganzen Bemühungen, ihr Fasten sind eigentlich darauf ausgerichtet, bei Gott zu punkten, bei Gott durch ihr Fasten etwas zu bewirken, sozusagen Gott etwas abzuringen. Und jetzt sind sie enttäuscht, dass das nicht funktioniert. Hand aufs Herz. Denken wir so ganz anders? Oder hat es in unserem Herzen nicht auch schon solche Gedanken gegeben? Gott, ich mache doch so viel für dich. Was gibst du mir dafür eigentlich? Ich setze mich so ein und warum geht es mir trotzdem so schlecht? Warum verstehen mich die anderen trotzdem nicht, obwohl ich es doch so gut will? Wo ist eigentlich der Dank für das, was ich einbringe in die Gemeinde? Der Dank der anderen, aber eigentlich Gott auch dein Dank. So fremd? Und dann zieht Gott ihnen die Maske von den frommen Gesichtern. Während ihr fastet, geht ihr trotzdem euren Geschäften nach. Übt Druck auf all eure Arbeiter aus. Während ihr fastet, zankt und streitet ihr und schlagt mit gottloser Faust zu. Ihr fastet zurzeit nicht so, dass eure Stimme damit im Himmel Gehör finden könnte. Soll das ein Fasten sein, wie ich es liebe? Und soll das bei mir als der Tag gelten, an dem sich ein Mensch selbst erniedrigt? Er senkt den Kopf wie ein Grashalm. Dazu kleidet ihr euch in Sack und Asche. Nennt ihr das etwa Fasten? Und hier wird das zweite Problem deutlich. Das erste war, sie fasten eigentlich egoistisch. Sie wollen etwas von Gott für sich haben. Und das zweite ist, sie fasten heuchlerisch. Auf der einen Seite fromm tun und auf der anderen Seite gottlos leben. Und das ist etwas, was Gott nicht verträgt. Die Bemühungen um Gott, der schöne Gottesdienst, das Fasten, sie sind abgelöst vom Alltag. Ja, gleichzeitig bemühen sie sich um Gott, wollen sogar, dass Gott ihnen dient sozusagen, und gleichzeitig knechten sie die, für die sie verantwortlich sind. Heuchlerisch solches Fasten, solcher Gottesdienst, wenn Gottesdienst und Alltagsleben auseinanderfallen. Wenn wir wissen wollen, ob wir richtig Gottesdienst gefeiert haben, dann merken wir das, wie der Alltag aussieht. Und dann sagt Gott, und da ist noch ein dritter Fehler bei, ihr macht aus dem Ganzen auch noch eine Showveranstaltung. Ihr lasst es so richtig raushängen, was ihr da leistet. Lasst den Kopf hängen, tragt Sack und Asche. Statt dass ihr durch das Fasten euch Zeit schafft, damit ihr mir begegnen könnt. Statt dass ihr durch das Fasten deutlich macht, Gott, wir erwarten letztlich alles von dir und nicht von den Dingen. Und darum können wir auch mal verzichten und wollen es bewusst erleben, was es heißt, dass du uns versorgst. Aber das macht ihr ja gar nicht. Sondern stattdessen zeigt ihr den anderen, wie toll ihr seid, dass ihr das auf euch nehmt. Egoistisch, heuchlerisch und dann noch als Show. Viel richtig, aber letztlich alles falsch. Wie das heute aussehen kann, dieses Heuchlerische. Ich fand in einer Predigt im Internet eine schöne Veranschaulichung, die jeder und jede sicherlich gut ins eigene Leben übertragen kann. Ich möchte sie einmal vorlesen. Julia sitzt seit 10 Minuten mit verschränkten Armen vor ihrem Müsli-Schälchen. Ich bin aber satt, wiederholt sie zum 8. Mal. Und ihre Mutter versucht den 8. Anlauf. Ich will aber, dass du dein Müsli aufisst, denn in Afrika haben viele Kinder nichts zu essen. Dann gib es doch den Kindern in Afrika. Dann werden wenigstens die satt, kommt die Papier-Antwort. Du weißt genau, dass das nicht geht, keift die Mutter, und die Tochter gibt nicht nach. Was hat denn dann ein armes Mädchen in Afrika davon, wenn ich jetzt so viel Müsli esse, bis mir schlecht wird? Die Mutter schweigt. Vielleicht, weil ihr kein besseres Argument einfällt oder weil sie selbst langsam spürt, dass es eigentlich Unsinn ist, was sie von ihrer Tochter fordert. Eine Selbstkasteiung, die weder der eigenen Tochter noch den Kindern in Afrika gut tut. Der Opa blickt von seiner Frühstückszeitung nicht auf und schimpft über die grässliche Heuschrecke Nokia, die hier in Deutschland Subventionen kassiert und dann zwecks Gewinnmaximierung nach Rumänien weiterzieht. So eine Schweinerei, bloß wegen des Gewinns, wie schändlich und wie schäbig. Wütend lässt er sich gegen die Lehne der Holzbank plumpsen. 10 Zentimeter darunter, in der Truhe der Eckbank, liegt der Aktenordner mit seinen Bankunterlagen. Vor 5 Jahren hat er das gesamte Geld seiner ausbezahlten Lebensversicherung in Aktienfonds angelegt. Dieser Fonds hier, der bringt voraussichtlich den meisten Gewinn, hat man ihm in der Bank geraten. Ob Opa es ahnt, dass der Verwalter seines Aktienfonds auch zu denen gehört, die an die Unternehmen mit immer höheren Gewinnerwartungen herantreten, fordern, dass für die Aktionäre möglichst viel herausspringt? Ahnt unser Opa vielleicht doch, dass auch er zu denen gehört, die damit die Heuschrecken losgeschickt haben? Julias Vater ist derweil schon draußen auf dem Feld, aber nicht so richtig bei der Sache. Die geplante Biogasanlage geht ihm nicht aus dem Kopf. Wenn die wirklich kommt und wenn dadurch die Pachtpreise in die Höhe schnellen, ob der Josef ihm die höheren Preise auch zahlen können wird? Seit dessen Eltern pflegebedürftig sind, hat Josefs Betrieb sowieso schon ziemliche Schwierigkeiten. Aber weshalb sollte ich auf die erhöhten Einnahmen verzichten? Natürlich muss ich auch mehr verlangen für den Hektar. Die anderen kassieren ja auch mehr, wenn der Markt es hergibt. Sonst wäre man ja dumm. Und Energie zahlt bestimmt nicht schlecht. Wo leben wir so oder ähnlich? Heuchlerisch. Viel richtig und doch alles falsch. Zweiter Gedanke, wie denn richtig? Jesaja bleibt die Antwort nicht lange schuldig. Fasten, wie ich es liebe, sagt Gott, sieht doch vielmehr so aus. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei. Gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, kleidet ihn, verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte, lass die höhnischen Fingerzeichen und das trügerische Reden sein. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Ob unser Fasten richtig oder falsch ist, ob unser Gottesdienst richtig oder falsch ist, zeigt sich dann im Umgang mit anderen Menschen. Entscheidend ist, dass wir Gottesdienst nicht vom Alltag abkoppeln, sondern im täglichen Umgang mit anderen zeigt sich, ob ich in der Nähe Gottes gewesen bin und was das bei mir bewirkt hat. Sehr konkret, zerbrich jedes Joch, lass die Gefangenen frei. Nicht die, die das Leben anderer bedrohen und gefährden und die rechtmäßig weggesperrt werden müssen, weil sie anderen Gefahren sind. Nein, darum geht es nicht, aber um die vielen, die da Unrecht sitzen, weil sie etwas gesagt haben, was den Mächtigen nicht passt, weil sie an Jesus glauben und das in ihrer Umgebung nicht gewollt ist. Wie viele Menschen sitzen zu Unrecht in den Gefängnissen dieser Welt? Wie viele werden in anderer Weise geknechtet und unterdrückt? Und Gott sagt, da darfst du nicht mitmachen. Wer Jesus folgen will, wer Gott in Jesus Christus kennengelernt hat, der kann doch nicht so mit anderen umgehen. Und in diesen wenigen Worten steht ein ganzes politisches Programm. und eine ganze gesellschaftliche Herausforderung. Du sollst dich dafür einsetzen, dass Menschen frei werden, nicht unterdrückt, dass Gerechtigkeit passiert. Und auf einmal wird es sehr konkret. Und doch könnte man sagen, aber das ist doch alles so mühsam und so schwer und das wird doch unendlich lange dauern und was kann ich denn schon? Ja, das, wovon hier die Rede ist, passiert nicht von heute auf morgen. Das schaffen wir nicht jetzt auf gleich, aber es zeigt uns die Richtung an, in die wir handeln sollen. Es zeigt uns, wofür wir uns einsetzen sollen und in welche Richtung. Ja, das ist eine langwierige Sache. Aber, und darum fügt Gott durch den Propheten noch etwas an, du musst nicht erst warten, bis es soweit ist. Du kannst jetzt schon anfangen in deinem persönlichen Umfeld. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Da wird es doch sehr konkret, oder? Und das ist nicht irgendwann, das ist heute, jetzt, sofort. Neben der Ansprache von Hans-Dietrich Genscher auf dem Balkon der Botschaft in Prag, als er die Ausreise ankündigte und die Menschen jubelten, in dieser Woche wurde es mal parallelisiert mit dem Jubel der Menschen, die in dieser Woche gehört haben, dass zum 1. März ihr Friseur wieder öffnet. Der andere Ausspruch aus der Wendezeit, der immer wieder gezeigt wird, ist das Interview mit Günter Schabowski. Wann das ist mit der Ausreise? Soweit ich weiß, ist das sofort. Und ich musste daran denken und möchte das mitnehmen. Das, was Gott uns durch den Propheten sagt, fängt nicht irgendwann an. Das ist sofort, jetzt, heute und morgen. Und worum es eigentlich geht, macht er deutlich: Öffne dem Hungrigen dein Herz. Hilf dem, der in Not ist. Lass die Menschen, die in Not sind, dein Herz finden. Mach es nicht hart. Wende dich mit ganzem Herzen selbst deinem Gott zu und lass die anderen dein Herz finden. Und darum muss ich jetzt auch etwas Schönes an der Stelle mal einbauen. Ich finde, es ist ein richtig gutes Zeichen, dass für die Nothilfe in Massi, wo wir in den letzten Wochen darauf hingewiesen haben und wofür wir gesammelt haben, schon über 12.000 Euro zusammengekommen sind. Danke. Danke an alle, die diese Not an ihr Herz gelassen haben und die zum Beweis dafür auch noch ihren Geldbeutel geöffnet haben. Ja? Wir können hier und jetzt schon etwas tun und glaubwürdig und echt Gottesdienst feiern. Ja, auch das kostet etwas. Das ist ein Fasten, wenn ich zugunsten anderer auf bestimmte Dinge verzichte. Wenn ich lerne zu teilen, abzugeben. Fasten ist nämlich kein Selbstzweck. Fasten hat nicht den Sinn, Gott zu bestechen. Aber es geht darum, dass ich mich auf Gott ausrichte, in seiner Nähe, mich durch die Begegnung mit ihm prägen lasse und Jesus besser nachfolgen zu können. Das darf man nicht gegeneinander ausspielen, den Gottesdienst am Sonntag und den Dienst am nächsten im Alltag. Das gehört zusammen. Für die Bibel gehört das einfach zusammen. Und darum, wenn man dieses Kapitel zu Ende liest, und das sollte man tun und nicht bei Vers 9b schon Schluss machen, dann wird da noch vom normalen Gottesdienst geredet, nicht nur vom Fasten. In der Vorbereitung dieser Predigt bin ich da auch über manche erstaunlichen Dinge nochmal gestolpert. Es gibt im ganzen Alten Testament nur eine einzige Aufforderung, gesetzliche Vorschrift zum Fasten. Und das betrifft den großen Versöhnungstag, den einen Tag im Jahr, wo sich das Volk deutlich machen sollte, dass sie von Gottes Gnade leben und dass sie so, wie sie sind, nicht vor Gott kommen können. Als Zeichen der Umkehr und der Buße sollten sie an diesem Tag fasten. Es gab immer wieder dann auch Fastenaufrufe in bestimmten Krisenzeiten, aber im Gesetz ist nur dieser eine Tag verordnet. Aber es gibt das Sabbatgebot, das Gebot für den normalen Gottesdienst, der jede Woche stattfindet. Das Gebot, einmal in der Woche die Freiheit zu erleben, nicht Sklave der Arbeit zu sein. Und hier wird es interpretiert, der Sabbat ist dazu da, dass du mal aufhörst mit dem, was du selber willst. Tut an meinem heiligen Tag, dem Sabbat, nicht, was ihr wollt, sondern erlebt ihn als Wonne, als Geschenk, als etwas, was Gott euch gibt, woran ihr euch freuen könnt, und ehrt den heiligen Tag des Herrn. Ehrt ihn, verfolgt nicht eure eigenen Interessen, geht nicht euren Geschäften nach und spart euch euer leeres Geschwätz. Ich weiß, dass man das in bestimmten Traditionen gesetzlich verengt hat, aber was ist das für eine Chance, diesen einen Tag in der Woche zu haben, wo ich frei sein kann von Verpflichtungen, wo ich auch nicht meinem Freizeitstress nachgehen muss, sondern frei sein kann für Gott, frei sein kann für wichtige Begegnungen und für gute Gespräche. Was für ein Geschenk. Haltet euren Gottesdienst so, dass ihr euch wirklich Gott zuwendet. Gebt Gott euer Herz und lasst die Menschen euer Herz finden. Ich fand zwei interessante Beispiele, wo jemand, das ist die gleiche Predigt, aus der ich eben schon mal zitiert habe, da wird auch noch einmal beschrieben, wie das aussehen kann. Ist es nicht ein Versuch wert, diesen Weg der Gerechtigkeit zu gehen, mit Gott an meiner Seite, von seinem Licht beschienen, von ihm ermutigt, das Richtige zu tun, manchmal auch, wenn es den anderen absurd vorkommt. Auf diesem Weg könnte mir die Abiturientin begegnen, die beschlossen hat, in der Fastenzeit ganz bewusst Schokolade zu essen. Und zwar nur solche aus fairem Handel, der den Kakaobauern in Südamerika ein gutes Auskommen ermöglicht. Auf diesem Weg kann ich auch den Mann treffen, der sich entschieden hat, in der Fastenzeit diesmal nicht auf das Bier zu verzichten, weil er seinen Nachbarn, mit dem er schon länger im Streit liegt, am nächsten Samstag zu einem versöhnten Weißwurstfrühstück eingeladen hat. Wir hören die Beispiele, die Predigt kommen aus Bayern. Aber warum sollen nicht auch aus Bayern gute Ideen kommen? Und ich musste daran denken, dass aus Bayern eine wirklich gute Idee gekommen ist. Zum Beispiel die Idee mit dem Lieferkettengesetz. Die gute Arbeit, die unser Entwicklungshilfeminister seit Jahren macht, wird an der Stelle auch nochmal konkret. Dass deutsche Unternehmen überlegen müssen, wie sieht es denn in den Fabriken aus, in denen wir produzieren lassen. Wie denn richtig? Jesaja zeigt uns im Auftrag Gottes die Richtung. Letzter Gedanke, kurzer Abschluss. Gott macht's richtig gut. Das ist nämlich das Schöne, dass in diesen, in manchem auch harten und entlarvenden Worten, dann doch etwas aufscheint, was Schönes, was attraktiv ist, was die Zukunft hell macht. Da sagt Gott den Menschen nämlich zu, wenn ihr so lebt, dann habt doch keine Angst, zu kurz zu kommen. Glaubt es doch, dass ich mit euch bin und dass ich euch auf diesem Weg versorgen und beschenken werde. Glaubt's mir doch. Ihr werdet bei mir ein offenes Ohr finden, wenn ihr diesen Weg geht. Und ihr werdet vieles andere finden, ich lese. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht vor dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten, hier bin ich. dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in Dürrezeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Deine Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen. Die Grundmauern vieler vergangener Generationen werdet ihr wieder errichten. Dann wird man euch folgendermaßen nennen: Das sind die, die die Risse ausbessern und die Straßen erneuern, um sie bewohnbar zu machen. Dann wird der Herr eure Freude sein. Ich lasse euch über die Höhen der Erde gehen und euch das Erbe Jakobs, eures Vorfahren, genießen. Ich, der Herr, hab's versprochen. Ich finde, das muss man nicht groß kommentieren. Gottes große Zusagen für Menschen, die sich auf diesen Weg begeben. Es wird hell werden in aller Dunkelheit. Es wird Heilung geben auf diesem Weg. Und vor allen Dingen werden Menschen, die diesen Weg gehen, welche sein, die etwas aufbauen, etwas Bleibendes, etwas, was dauerhaft ist. Die Zusage, wer sich auf diesen Weg begibt, wird erleben, dass Gott es richtig gut macht. Das ist kein Automatismus. Das bedeutet nicht, dass alle Leute, die das jetzt beherzigen und so leben, es ihnen immer gut geht. Aber es ist eine Zusage. Und Zusagen Gottes, die muss man hören, die muss man glauben, darauf vertrauen und sie mitnehmen und immer daran festhalten, auch in Zeiten, wo es wie Wüste aussieht, auch in Zeiten, wo ich nichts davon sehe, dass Gott diese Versprechen wahr macht, und doch mich immer wieder daran halten und es glauben, dass es doch wirklich stimmt. Und es sich immer noch einmal zusprechen lassen, dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird dir antworten: Hier bin ich. Ich bin da. Für dich da. Ganz heute und immer. Und wenn du das kapierst, dann wird der Herr eure Freude sein. Lasst uns beten. Herr, das ist nicht immer bequem, was dein Wort uns sagt. Aber es ist gut, wenn du uns die Masken runterreißt, hinter denen wir uns manchmal verstecken. Die Masken der Frömmigkeit und der Selbstgerechtigkeit. Herr, wir wollen uns das sagen lassen und wollen uns da von dir befragen lassen, wo wir mit unserem frommen Leben eigentlich gar nicht dich, sondern uns selbst gesucht haben und suchen. Herr, vergib uns. Herr, vergib uns, wo wir heuchlerisch gelebt haben und Gottesdienst und Alltag auseinandergefallen sind. Herr, und vergib uns, wo wir unser frommes Leben zur Show gemacht haben. Und wir bitten dich, dass wir Menschen werden, die deine Aufforderung ernst nehmen und dir folgen, die das Herz öffnen für andere Menschen und ihre Not. Herr, und wir wollen dir glauben, dass du auf diesem Weg dabei bist, auch wenn es manchmal vielleicht Verzicht heißt und Schwierigkeiten mit sich bringt, aber du bist da mit deinen Zusagen. Du bist da, für uns da, für jeden. Amen.